Herzlich willkommen zur vierten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Im Schweinsgalopp des Lebens haben Lea und ich uns hier vor unseren Mikrofonen eingefunden und freuen uns jetzt auf die kommende Stunde mit euch. Dann mal rein ins Vergnügen.
Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über Verenas Buchmarathon und mein Fragespiel. Im Deep Dive geht es um die aktuelle Krise und wie wir uns am besten aufstellen sollten. Bei Was bewegt mich spreche ich über Schicksalsschläge. Bei Meine Frage an beantworten wir die Frage, wie wir uns und andere motivieren. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Catch-up. Ja, ich sitze hier, Lea, vor einem Stapel von 10 Büchern und die habe ich mir weder selbst gekauft noch selber auferlegt, was ich ja auch ganz gerne mal mache, sondern ich habe Ja gesagt, in der Jury des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises zu sein. Und jetzt
was ja so eine Auszeichnung ist. Ich meine, ja, wie cool ist das, dass du da drin bist?
Ja, ist ganz toll, aber jetzt habe ich totalen Lesedruck und komme überhaupt nicht hinterher.
So eine Hassliebe dazu.
Es ist echt so, ich muss bis zum 26. September diese 10 Bücher lesen. Und da sind auch so, es sind so ganz seichte Kost, wie KI 2041 von Kai-Fu Lee oder die Wasserstoffwende von Monika Rössiger.
Wow.
Oder die Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmers, die habe ich tatsächlich schon durch.
Ein Glück,
oder,
ja.
Oder eine kurze Geschichte der Gleichheit von Thomas Piketty, der ja letztes Mal diesen 2000 Seitenwälzer geschrieben hat.
Also, aber das heißt, wie viele hast du schon durch? Also
ich habe
1 oder mehr? 3 von 10, okay.
3 von 10, aber die schwierigen kommen noch.
Oh,
und
krass.
Ich habe so richtig Imposter-Syndrom, wo wir da ja schon mal drüber gesprochen haben, dass alle anderen, die sind eh alle viel schlauer als ich, das ist ja eh klar, und dass die das natürlich alle nicht nur gelesen, sondern auch verstanden haben und dann da auch so ganz tolle Co-Referate dann dazu halten in der Jury-Sitzung und so.
Also, funktioniert das denn so? Also werdet ihr das richtig miteinander diskutieren oder schickt da jeder seine Top-5-Liste?
Nee, wir treffen uns in Düsseldorf und cool. und das wird richtig vor Ort diskutiert. Also da kann man jetzt auch nicht irgendwie sagen, meine Assistentin, du musst jetzt dich mal hier durch 10 Bücher lesen und danach schreibt da mal kurz die ersten 5 Plätze hin. Und ehrlicherweise, warum habe ich ja gesagt? Weil ich ja mich zwingen wollte. Ja, natürlich. Ich wollte ja diese 10 Bücher lesen.
Du liebst es ja auch.
Genau, eigentlich liebe ich es ja.
Und wir werden so viel Schlaues von dir danach erfahren. So. Ich meine, KI und so weiter ist doch Wahnsinn. Wasserstoffwende kannst du uns dann von vorne bis hinten alles erzählen.
Das ist der Punkt. Lauft mir nicht nach dem 26.09. über den Weg. Ich rede euch alle an die Wand. Also nein, das ist tatsächlich so. Also wenn ich mir vorstelle, dass der Inhalt dieser 10 Bücher in meinem Kopf ist, dann bin ich wieder total fröhlich. Ja. Jetzt gerade nicht. Mhm. Und also das ist so die Aussicht, die ich gerade habe. Und dann hatte ich am Wochenende ein spannendes Gespräch mit meinem Mann. Und das hatten wir eigentlich letzte Woche auch schon so ein bisschen andiskutiert. Das würde ich jetzt hier gerne nochmal weiter diskutieren. Und zwar haben wir am Wochenende uns gefragt. Das war dann der Part, wo du noch nicht zugesagt hättest. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Es heißt ja immer so dieses, also wenn ich mal eines Tages viel Geld habe, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Oder wie cool wäre es, mit 50 nicht mehr arbeiten zu müssen? Oder wie lange willst du eigentlich noch arbeiten, Lea? So, ja. Was ja erstmal eine totale Luxusdiskussion ist, dass man sie überhaupt führt. Mhm. Aber Philipp und ich haben das eben lange diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen gar nicht aufhören müssen. Und was ist denn das eigentlich für ein Narrativ? Wenn ich genug Geld habe, muss ich nicht mehr arbeiten, als ob das irgendwie alles wäre, worum es da geht. Und was wir ja besprochen hatten letzte Woche war, wird's nicht viel cooler sein, man würde mal wieder mehr in sich selber investieren und seine eigenen Projekte. Und dann ist es auch eigentlich egal, wie viel Geld du hast, weil dann kannst du ja immer mehr neue Gründungen und Projekte anstoßen. Und dann ist das ja wie so ein Dauerkontinuum. Also das fand ich irgendwie ganz spannend am Wochenende.
Total. Und ich finde auch, wenn man das Gefühl hat, es wird einem langweilig, dann genau dann muss man wieder in sich investieren und in solche Projekte und so weiter, sodass man wieder excited wird fürs Leben. Also ich glaube krass daran, selbst bei blöden Projekten, dass quasi der Fortschritt an sich dich glücklich macht.
Genau das.
Also ich bin nie so glücklich, wenn ich das Ziel erreicht habe, manchmal kurz dann. Aber eigentlich ist das Schönste immer, ein Neues anzustoßen und dann so voranzukommen bei dem Ding. Und das ist ja, wenn du dann sagst, okay, ich habe im Lotto gewonnen und jetzt gebe ich das Geld nur noch aus, dann, das ist ja unfassbar. Muss ja unfassbar.
Nee, und dann macht
sein.
Auch Geld plötzlich krass glücklich, wenn du dir überlegst, was du damit wieder alles Geiles gründen kannst, ohne in Minute 1 zu irgendeinem Investor zu rennen und zu sagen, bitte, 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 gib mir Geld. Nee, danke, ich habe schon mal erstmal selber welches. Ich leg erstmal schon mal selber los. Wie du gerade bei 10 More In.
Das ist
muss
so.
Doch eigentlich das Ziel des Lebens sein.
Es ist, gerade fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich an wie deine Bücher, nur dass es bei mir Videos sind. Und zwar eins nach dem nächsten, jede Nacht, jeden Morgen, jeden Mittag. Ich kenne diese Menschen, die bei uns da vor der Kamera saßen, so, so gut jetzt.
In und auswendig.
Weil ich einfach, weil ich diese Videos hoch und runter schneide. Und natürlich auch genauso Imposter-Syndrom-mäßig, habe ich ja schon erzählt, mir da die größten Sorgen und Gedanken mache, ob ich das so hinkriege, wie ich das haben will und so weiter. Natürlich ein Glück, alles mit Lia zusammen. Aber ich hatte eine witzige Erfahrung, und zwar war ich mit meinem, nicht mit Lia, mit meiner jetzigen Mitgründerin, sondern mit meinem vorigen Mitgründer essen letzte
mit
Woche.
Mit Polly.
Also mit Polly, genau. Und es war wieder wunderschön. Wir waren im Borchardt, falls man das hier sagen darf. Ich hoffe, es haben wir uns richtig was gegönnt. Und ich hatte natürlich mal wieder Fragen dabei. Ne? Und
natürlich.
Diesmal hatte ich ja die Matze Hilscher-Fragen dabei, die du ja auch schon hast, glaube ich. Darf ich das
liegen hier
fragen?
Auch vor mir? Ja.
Genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich diese Sachen liebe und gleichzeitig, dass sie nicht so sind, wie ich das haben will, die Fragen. Mhm. Also mal meine Top-Fragen-Spiele sind sonst so eher amerikanische, also The Voting Game liebe ich, Bad People, We're Not Really Strangers, die kann man sich alle mal kaufen, alle coole Fragen und alle coole Spiele, aber irgendwann hast du sie auch alle durch.
Ja.
Und was ich nicht so mag, ist, dass du nicht so die Stimmung des Raumes damit beeinflussen kannst, weil du nicht weißt, welche Frage kommt. Also beispielsweise, Polly hat angefangen, unseren Sitznachbarn zu fragen, im Borchardt, alle davon. Wir kannten die also alle zum Schluss sehr, sehr gut. Es war am Anfang unfassbar unangenehm. Und dann irgendwann haben die aber ein Glück mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr es hört, dass ihr uns nicht im kalten Regen stehen lassen habt. Und dann haben wir da so Fragen gestellt und teilweise waren die einfach viel zu tief, weißt du?
Also ja, genau.
Für so Borchardt-Bekanntschaften viel zu tief. Und du denkst so, Gott, das tut mir so leid, dass ihr das jetzt gerade fragen. Und dann habe ich so gedacht, es müsste eigentlich ins Spiel geben, wo du die Stimmung im Raum viel mehr beeinflussen kannst und schon weißt, welche Kategorie kommt. Und jetzt kommt Verena. Da habe ich mich entschieden, das jetzt zu entwickeln.
Was? Ohne mich?
Ja.
Bist du wahnsinnig?
Ich finde jetzt so ein Fragenspiel.
Ich möchte auch mitmachen. Ich möchte, dass es ein Fast and Curious Fragespiel ist.
Du hast überhaupt keine Zeit, Vanina.
Ja. Nee, dann bin ich ja froh, dass du es machst.
Ich überhaupt nicht mehr. Ja. Ja, dann, aber ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wann ich es machen soll.
Nee, mach
aber so viel zu, irgendwann legt man sich auf die faule Haut. Nein, es kommen immer 1500 neue Ideen. Ach so, und eine Sache wollte ich auch noch erzählen. Und da machst du ja leider nie mit, dass ich jetzt wieder Saft faste. Das heißt,
ich wollte gerade sagen, das kann ja nur Saftfasten sein.
Natürlich, falls jemand Bock hat mitzumachen, schön über die Wiesen.
Ja.
Macht gar keinen Sinn. Fange ich am 17. an und mache eine Woche Saftfasten.
Das ist nicht dein Ernst. Und bist du auch auf der Wiesen?
Kommt ihr
Zeit?
Auf Instagram, ich bin ein Glück erst danach.
Ach so, okay, dann geht's ja.
Ich bin da bei der Bits and Pretzels, mache ich jetzt so einen Tischcaptain noch, weil ich ja zur offiziellen Bits and Pretzels nicht kann.
Okay.
Mache ich so einen Tischcaptain. Und danach, Verena, haben wir unsere Podcast-Aufnahme am selben Tag, nachdem ich zweimal Tischcaptain da war. Und
eine Woche
Maske
vorher
trocken.
Gesaftfastet hast. Ja, okay, das wird ja lustig.
Das wird ganz schlimm. Oh, naja, also ich mache es wieder mit Kel & Me. Falls jemand mitmachen will, dann guckt bei meinem Instagram drauf, dabei, was auch immer. Guckt
auf mein Instagram
guckt
drauf,
da
mache ich Saftkur. Ja.
Und dann könnt ihr mitmachen. Für mich, mir macht das immer viel Spaß und ich bin danach immer eine Woche lang auf jeden Fall gesünder als davor. So, jetzt starten wir in den Deep Dive.
Deep Dive. Unser heutiges Thema im Deep Dive. Krise und wie halten wir das durch und was lernen wir daraus? Und zum Anfang erstmal wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das erste ist, Venture Capitalists investieren aktuell deutlich weniger im Vergleich zum Vorjahr. Und das sind wirklich krasse Zahlen. Also im zweiten Quartal 2022 haben Wagniskapitalgeber in Deutschland nur noch 2,9 Milliarden Euro investiert. Ein Jahr zuvor im zweiten Quartal waren es noch 7,8 Milliarden. Also knapp das zweieinhalbfache. Und das habt ihr auch alle schon gehört, das Wirtschaftswachstum in Deutschland stagniert. Zwischen April und Juni diesen Jahres legte die Wirtschaftsleistung nur noch um 0,1% zu. Und führende Ökonomen sehen die deutsche Wirtschaft an der Schwelle einer Rezession, sagt das Statistische Bundesamt 2022.
Ja, und die deutschen Unternehmer erwarten zusätzlich noch eine Zuspitzung der Lage. Also laut der Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter 25.000 Unternehmen erwarten ein Drittel in den nächsten 12 Monaten noch schlechtere Ergebnisse als ohnehin schon. Und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer sagte, einen solchen Stimmungseinbruch haben wir in der Industrie bislang nur während der Finanzkrise und beim ersten Lockdown 2020 erlebt. Also es wird nicht besser.
Es brennt die Hütte.
Ja, und genau um darüber zu sprechen, haben wir uns unseren heutigen Gast eingeladen, und zwar Philipp Dames. Philipp ist seit 2008 ein ganz aktiver Teil der Berliner Startup-Szene als Unternehmer und Investor. 2009 wurde er Teil des Gründungsteams von Zalando und ist unter anderem der Gründer des Shopping-Clubs, also der Zalando Lounge. 2012 gründete Philipp den VC Cherry Ventures zusammen mit Christian Mehrmann, wo Verena und ich auch investiert sind. Und seitdem haben sie erfolgreich in Startups wie Auto1, Flixbus, Flink, Flaschenpost und bei uns auch Amorelie investiert. Und zuletzt haben sie einen vierten Fonds in der Höhe von 300 Millionen Euro aufgelegt. Philipp ist ein aktiver Unterstützer des Ashoka-Netzwerks, welches GründerInnen hilft, Sozialunternehmen auf der ganzen Welt aufzubauen. Und wir freuen uns deswegen riesig, dass Philipp heute da ist. Philipp, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig. Schön, dabei zu sein.
Yes.
Ja, und Philipp, so sehr wir uns freuen, so sehr reden wir heute aber auch über ein ernstes Thema mit dir. Und zwar ist ja irgendwie Krise zum dreifachen Quadrat gerade, egal wo man hinguckt. Und natürlich auch erst recht am Kapitalmarkt und in der Venture-Capital-Branche insofern, als dass sicherlich gerade viele Startups Geld brauchen und nicht mehr so einfach bekommen. Wie sehr trifft die Krise gerade eure Portfoliounternehmen oder die Startup-Szene generell? Also was siehst du da gerade?
Ja, die Krise ist da. Ja? Also die gesamte Startup-Welt ist davon ziemlich betroffen im Moment. Wir haben ja vorhin kurz schon drüber gesprochen. Ich glaube, die Industrie insgesamt war im letzten Jahr auf einem totalen Hoch. Also wir kommen von einem extrem hohen Niveau. Es war immer schneller, höher, weiter. Neue Runden, neue Investoren, die auf den Markt gekommen sind. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal seit, ehrlich gesagt, langem klare Zeichen von einer Rezession. Also alles geht zurück im Moment. Die Bewertungen gehen zurück, die Anzahl der Runden, die es gibt, gehen zurück. Und man braucht ja eigentlich nur mal einmal an den Aktienmarkt schauen und zu gucken, was ist da seit Anfang des Jahres passiert. Das sieht ja alles auch nicht so wahnsinnig gut aus. Also insofern
Und wenn du sagst, die Runden gehen zurück, verlängert sich einfach der Abstand zwischen den Runden. Die Gründer und Gründerinnen müssen länger mit ihrem Kapital haushalten. Es gilt wieder Profite erwirtschaften und nicht mehr nur Wachstum. Oder wie verändern sich gerade die KPIs, auf die alle gucken?
Ja, wir kommen eigentlich aus einer Zeit, wo das Geld so ein bisschen aus der Steckdose kam. Das heißt, man ist einfach zum nächsten Investor gegangen, weil man Geld brauchte. Und viele Gründer kennen das auch nicht anders. Die sind einfach in dieser jetzigen Phase mit ihrem Unternehmen groß geworden und die sind einfach nicht gewohnt, dass es schwer ist, an Finanzierung zu kommen.
Also vor allen Dingen jetzt die letzten 2 Jahre, ne? Als das Geld so günstig war und so. Weil Philipp, als wir beiden aktiv gegründet haben, war das auch so wie jetzt. Also es war total hart und schwer, an Geld ranzukommen. Also ich kenne das total. Aber jetzt die letzten Jahre absolut. Verena, haben wir ja auch ohne Ende finanziert. Also es war ja wirklich, eine Runde hat die andere übertroffen und die Bewertung auch.
Ja, man hat dann plötzlich auch ganz verrückte Sachen gemacht. Alle Fonds sind plötzlich in ganz neue Gebiete reingegangen. Dann haben plötzlich alle Biotech gemacht. Dann haben Leute wie auch wir und du auch, Lea, Space Tech investiert. Und so. Es war alles so.
Krypto,
alles. Was können wir noch machen? Und es funktioniert ja alles und ist ja super. Und ich glaube, jetzt sieht man einfach, der Fokus verschiebt sich. Es geht nicht mehr nur um Wachstum. Wachstum um jeden Preis ja auch, weil man natürlich dieses Wachstum finanzieren muss. Und Finanzierung wird sozusagen im Vergleich immer teurer. Das heißt, wenn die Bewertungen runtergehen, muss ich für jeden Euro, den ich einsammle, das Unternehmen immer mehr Anteile abgeben. Investoren verschieben jetzt tatsächlich den Fokus dahin, wo er eigentlich auch sein sollte. Nämlich, kann man wirklich ein Unternehmen bauen, was langfristig profitabel wirtschaftet, was zwar wächst, aber was vor allen Dingen auch profitabel wächst. Und das ist so ein Mindshift eigentlich, der gerade in der gesamten Industrie passiert und auf den sich auch Gründer anpassen müssen.
Und das heißt, wenn du sagst anpassen müssen, was ratet ihr denn euren Gründern und auch wie ratet ihr das? Also habt ihr eine Rundmail, die ihr jetzt schreibt? Macht ihr mit denen irgendwelche Calls? Fahrt ihr zu denen in die Büros? Also wie arbeitet ihr jetzt mit den Gründern zusammen, um denen quasi durch diese Krise auch irgendwie zu helfen?
Also wir haben tatsächlich eine Rundmail gemacht am Anfang. Das hatten wir damals interessanterweise auch gemacht bei Corona. Und Corona war eine ganz seltsame Situation eigentlich für unsere Industrie, weil wir natürlich alle gesehen haben, Lockdown und alles ist in Schock und wir bereiten uns hier auf eine riesige Krise vor. Aber was dann ja passiert war, war ganz, ganz viel externer Stimulus. Es gab plötzlich Hilfspakete, noch und nöcher und es wurde plötzlich dann
günstiges Geld.
Günstiges Geld und viele Modelle haben auch extrem von Corona profitiert. Klar, wenn ich jetzt ein Travel-Startup habe, dann war es natürlich in Corona schwierig. Aber wenn ich beispielsweise E-Commerce mache, dann waren ja meine Zahlen fantastisch in Corona. Ja? Das heißt, wir hatten damals schon das Gleiche gemacht. Wir haben auch in unserem Portfolio geschaut, welche Firmen haben noch wie lange Geld, bei welchen müssen wir vielleicht auch gegensteuern auf den Kosten. Und das haben wir wieder gemacht, als die ganze Situation schon im März, als der Krieg losging. Dann haben wir natürlich neben so einer Rundmail, da kann man viele Sachen reinschreiben, die lesen dann hoffentlich auch alle. Und da war natürlich so die Grundmessage so, okay, das it's gonna be tough times ahead und bereitet euch darauf vor und versucht auch Kosten runterzunehmen, wenn ihr könnt. Versucht das Geld, was ihr habt, auch langfristiger zu nutzen, als ihr es vielleicht geplant habt, weil ihr vielleicht eher schwierigere Zeit haben werdet, irgendwo an zusätzliches Geld zu kommen. Und dann aber auch ein ganz wichtiger anderer Punkt noch, auch so ein bisschen never let a crisis go to waste. Ja, also es gibt natürlich auch immer irgendwo Themen, die sich ergeben, weil es gerade eben eine Krise ist, weil beispielsweise andere Firmen kein Marketing machen, weil beispielsweise bestimmte Industrien gerade lahmlegen. Also es gibt natürlich auch immer so ein bisschen so diese Carpe Diem-Mentalität genauso. Natürlich muss man sich darauf einstellen, was los ist. Man muss auch umsichtig agieren, aber man kann eben halt auch viele Dinge vielleicht umsetzen, die man vorher nicht umsetzen konnte.
Naja, und es gibt ja viele Unternehmen, die braucht es in der Krise, vor allen Dingen in der Energiekrise, die jetzt auf uns zukommt, ja jetzt erst recht. Also wenn ich mir die letzten Runden von Enpal oder Zola angucke, wenn ich mir angucke, wie Sunfire durch die Decke geht. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen in Deutschland, die eigentlich jetzt total weiter ganz viel Kapital kriegen sollen, damit eben ihre Innovation dazu beiträgt, dass wir dann eben auch zum Beispiel diese Energiekrise, wir werden sie damit nicht meistern, aber einen Beitrag dazu leisten können. Wie siehst du das bei diesen Unternehmen, die jetzt gerade Produkte haben, die es eigentlich immer brauchte, die vielleicht bisher nicht mithalten konnten mit so Fast Commerce und so, weil sie eben deutlich techlastiger oder manpowerlastiger waren, haben die jetzt aber immer noch die gleichen Rahmenbedingungen wie vor der Krise, dass da ordentlich Kapital reinfließt, weil ihr habt ja nicht plötzlich weniger Geld in der Tasche als Fonds. Ihr habt ja immer noch genauso viel wie vorher, um es zu allokieren.
Ja, also das stimmt schon. Die Fonds sind voll, aber natürlich im Moment ist so eine Schockstarre eigentlich. Alle warten so ein bisschen ab, alle gucken jetzt erstmal, was passiert. Man sieht im Moment extrem wenig Finanzierung, ganz egal in welchem Segment. Aber na klar, du hast recht, wir sind in einer politischen Krise, wir sind in einer Energiekrise, wir sind in einer Climate Crisis, ja, und
auch noch in der Gesundheitskrise.
Ja, in der Gesundheitskrise. Mittelfristig müssen sich die Investitionsvolumen dahin orientieren zu genau diesen Themen. Wenn ich mir überlege, was kann man eigentlich machen im Bereich nachhaltige Energien? Wir haben einen riesen Supply Chain Themen gehabt jetzt mit der ganzen Logistikdisruption zu China. Was gibt es da eigentlich? Was können im Cyber Security Bereich? Wie können Unternehmen effizienter werden? Also es gibt unheimlich viele Themen, die ganz, ganz oben auf der Agenda sind, weil es einfach Probleme sind, mit denen wir uns heute sehr, sehr stark beschäftigen. Und da wird natürlich auch Funding hingehen, mittelfristig. Aber im Moment habe ich eher so eine Situation, so ein bisschen
ist der Markt ausgetrocknet.
Strauß mit dem Kopf im Sand, so alle warten jetzt erstmal so ein bisschen ab und hoffen. Gott. Deswegen ist auch der übrigens der erste Sommer, den ich in 3 Jahren erlebt habe als Investor, wo wirklich im August fast alle im Urlaub
waren. Ist wirklich das ist so, wo ganz, nichts das, passiert ja. ist. Es waren teilweise Fonds 4 Wochen weg, alle davon. Die konntest du fast nicht erreichen. Das war so absurd. Da ist wirklich das erste Mal, dass alle Urlaub gemacht haben und nicht erreichbar waren.
Das war immer so ein bisschen natürlich willkommen auch, ne? Weil da musste man dann ein paar Wochen konnte man erstmal ein bisschen gucken.
Mal durchatmen. Ja.
Und Philipp, ich frage für eine Freundin, also wenn man jetzt wieder gründen würde gerade, sagen wir mal, man wäre
wenn man so,
so
verrückt,
verrückt
ist. Ja, genau.
Und würde jetzt gerade gründen, da würdest du doch auch sagen, dass das wahrscheinlich die besten Unternehmen langfristig werden, wenn man in dieser Phase gründet. Nein, also ganz im Ernst jetzt mal. Was rätst du Leuten, die jetzt gerade flirten mit der Idee zu gründen und sich das zu überlegen, Unternehmen aufzubauen? Macht das Sinn? Macht es keinen Sinn? Muss man es ganz anders machen als sonst? Was ist der Ratschlag da?
Also ich glaube ganz fest daran, dass Gründen immer eine super Idee ist. Und egal wann, in jeder Phase. Und es gibt auch in jeder Phase, es gibt auch diese Gewinner, die aus solchen Phasen, Zalando ist ja ein gutes Beispiel. Damals 2008 war ja Krise. Unsere ganzen Kommilitonen von der Uni, die haben irgendwie von den Beratungen, haben die Abfindung angeboten bekommen, damit sie ihren Vertrag nicht antreten, den sie schon unterschrieben hatten. Also es war wirklich eine echte Krise.
Stimmt.
Wir haben damals TV-Marketing gebucht zu, weiß nicht, riesengroßen Rabatten. Das kennst du ja auch von ProSieben, weil einfach niemand Werbung geschaltet hat. Also sozusagen so ein bisschen ist so ein bisschen Crisis equals Opportunity. Dass daraus natürlich auch tolle Sachen entstehen können. Und jetzt als Gründer, also ich würde immer, wenn ich Passion habe für eine Idee, wenn ich sage, das will ich machen, da stehe ich dahinter, ich würde immer gründen. Ich glaube, dass man im Moment natürlich so ein bisschen schauen muss, wie bekomme ich für die Gründung Kapital und wie muss ich vielleicht auch meine Idee ausrichten, um so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist auch zu treffen von Investoren. Also vielleicht jetzt
das
nicht.
Das heißt, früher profitabler werden?
Früher profitabel werden, eventuell aber einfach so genau vom Geschäftsmodell vielleicht jetzt nicht irgendwie, ach, ich mache mal Social Media und wenn ich 5 Millionen Nutzer habe, dann überlege ich mir, wie ich Umsatz mache, sondern Profitabilität ist ja am Ende, kein Startup ist profitabel. Wir haben fast keine profitablen Startups im Portfolio. Aber was halt wichtig ist, sozusagen, wie kann ich profitabel werden? Wie kann ich daraus ein wirkliches Unternehmen bauen? Ne? So. Und dann den Investor, die Investorin davon zu überzeugen, zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht noch nicht profitabel, ich brauche jetzt erstmal Geld, aber das kann eine super Sache werden, weil wir uns darauf auch fokussieren. Also das glaube ich, ist im Moment, im jetzigen Markt einfach noch viel wichtiger als sonst. Es war aber eigentlich schon immer wichtig, wenn man ehrlich ist.
Jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wenn du jetzt gerade sagst, wir sitzen jetzt alle wie der Vogelstrauß da und stecken den Kopf in den Sand, beziehungsweise warten einfach erstmal ab, dann ist das ja eine total menschliche Reaktion. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade gehört, dass Tencent, also ein großer chinesischer Investor, der lediglich seine Gewinne reinvestiert und die belaufen sich aber so auf 15 bis 20 Milliarden, dass der jetzt ordentlich auf Shoppingtour ist und sagt, jetzt sammle ich mal alles irgendwie günstig ein, was ich eigentlich immer haben wollte. Und so, ist das so? Oder sagst du, nee, so einfach geben europäische Unternehmen sich jetzt auch nicht in die Hände von chinesischen Investoren? Wie ist da dein Blick drauf?
Das ist eigentlich ein spannender Trend, den wir auch sehen. Also auch interessanterweise auch die Amerikaner, weil natürlich auch die Akquisition in Europa relativ günstiger werden
günstig
mit
ist.
So einem starken Dollar. Ne? Weil der Dollar ja immer, also im Vergleich zum Euro, geht immer weiter runter. So. Das heißt, ich habe quasi so einen kleinen eingebauten Rabatt. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt auch noch nicht so die riesengroße Aktivität gesehen, weil die meisten Firmen, die kaufen, die sind natürlich auch an der Börse gelistet. Und auch die müssen sich auf Profitabilität fokussieren im Moment. Und auch deren Aktienkurse sind natürlich im Moment sehr stark runtergegangen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir so die riesen Shopping-Tour der größten Unternehmen sehen. Aber ich glaube, so Tencent ist ein gutes Beispiel, weil die haben halt ein hochprofitables Geschäftsmodell.
Ja.
Und die können natürlich jetzt schon hingehen und gucken so, ja, gute Firma, hat jetzt vielleicht nicht den Businessplan getroffen oder konnte irgendwie die nächste Runde nicht raisen, stehen so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und dann kann ich natürlich opportunistisch eben solche Firmen auch kaufen. Und dann kommt es, wenn du gesagt hast, werden die verkaufen oder nicht, kommt halt natürlich so ein bisschen drauf an, ob du Alternativen hast oder nicht. Ne? Wenn du am Ende verkaufen musst, weil niemand mehr investiert, dann kann natürlich auch so sein, dass wir da ein paar Sachen in Europa sehen, die dann eben an solche Investoren gehen.
Und apropos never waste a good crisis, womit wir ja alle nicht sagen wollen, dass es gut ist, dass eine Krise da ist, sondern einfach, wir müssen trotzdem weitermachen. Lass sie also zumindest irgendwie positiv nutzen. Was sind denn so Branchen oder Industrien oder Geschäftsmodelle, die du jetzt spannend findest oder die jetzt neu aufkommen oder die ihr euch jetzt stärker anguckt?
Ja, wir haben gerade ja schon kurz drüber gesprochen. Also ich glaube, dieser ganze Bereich Climate Tech, nachhaltige Energien, Supply Chain, alles, was um diesen ganzen Thema Effizienz geht, weil wir werden einfach die nächsten Monate sehen, dass Unternehmen, aber auch Konsumenten sparen müssen. Ja? Und was sind eigentlich Produkte, die dabei unter Umständen helfen? Also gibt es Software, die Effizienz bringt im Unternehmen? Solche Themen werden, glaube ich, nach wie vor ziemlich gefragt werden. Was, glaube ich, schwierig wird, ist so dieses klassische Consumer-Internet, wie wir ja auch groß geworden sind, ne? Irgendwie so Zalando, Amorelie. Ich glaube, da muss man einfach sehen, Konsumenten werden auf die nächsten Monate gesehen weniger zur Verfügung haben, aufgrund von Energiepreisen, aufgrund von Inflation und so weiter. Das heißt, diese Geschäftsmodelle werden anfangs am ersten dann auch leiden. Das sieht man ja auch jetzt schon teilweise an den Firmen, wenn die ihre Zahlen berichten. Also die börsengelisteten Firmen, aber auch teilweise unsere Firmen. Dass da natürlich die Umsätze auch ganz schön zurückgehen im Moment.
Und gibt es schon erste Schätzungen für die Branche, wie viele Startups pleite gehen werden? Oder hängt das auch ein bisschen davon ab, wie lange diese Krise jetzt dauert? Mein Bauchgefühl ist, dass wir da länger mit beschäftigt sein werden, als wir das jetzt gerade denken. Was ist da so intern eure Prognose, wie viel ihr auch nachschießen müsst bei euren bestehenden Portfoliounternehmen, bevor ihr dann auch einfach wieder in nächste investieren könnt?
Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist super, super spannend und wichtig, weil das betrifft eigentlich alle Fonds. Wenn ich von draußen weniger Geld reinbekomme, dann muss ich mir automatisch mehr auf innen sozusagen fokussieren. Das heißt, die meisten Fonds, die shiften gerade so ein Stück den Fokus auf das bestehende Portfolio und schauen da, was sind wirklich die richtig guten Firmen, die wir selber einfach dann weiterfinanzieren, weil es für die halt schwieriger ist, aus dem Geld zu bekommen. Und ich glaube, also am Ende muss man natürlich sagen, 90% aller Startups failen. Das ist ja also sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man das.
Was halt trotzdem hart ist zu hören, ehrlicherweise.
Ja.
Ne? Weil,
aber das war also schon immer so. Das hat nicht
ja, aber die letzten zwei Jahre war das nicht so.
Aber die letzten Jahre hat sich nicht so angefühlt. Und das ist halt selbst für uns als wirklich Business Angels, die richtig aktiv sind, finde ich, ist es trotzdem wieder schockierend zu sehen und zu merken, auch jetzt.
Du realisierst ja das die gerade.
Nee, wirklich. Also ich, ja. Natürlich weißt du, das ist doch ein Unterschied, ja, ob du was theoretisch weißt oder ob du es praktisch erfährst. Ja. Und wir haben jetzt die ersten auch in unserem Portfolio irgendwie Firmen, die einfach, ja, die Downrounds machen müssen, die keine Finanzierung oder sehr große Finanzierungsschwierigkeiten gerade haben. Und sorry, aber das haben wir jahrelang nicht gehabt.
Ja, ja,
also wir
und
sind
das war
da
so
alle
irgendwie so, echt, so funktioniert
was?
Startup, ja. Krass, ja. Sachen gehen pleite, ja.
Genau.
Und ja. Im Moment ist, ja, ich glaube, letztes Jahr war es natürlich auch in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen zu einfach, weil man wirklich für jedes Thema irgendwie Finanzierung bekommen hat. Aber was man halt sehen wird, und wir gehen schon davon aus, dass sehr, sehr viele Firmen auch die nächsten 18 Monate nicht überstehen. Was aber der Unterschied ist zu vorher, ist, Startups failen ja ganz oft früh, weil man einfach merkt, hat einfach nicht funktioniert. Und wir werden aber jetzt sehen, dass Firmen pleite gehen, von denen man das nie gedacht hat, weil die haben so viel Geld eingesammelt, die waren so in Anführungsstrichen gehypt schon und so erfolgreich. Und da werden ein paar ziemlich große Namen auch den Bach runtergehen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied jetzt. Also wenn man sich zum Beispiel...
Weil diese Anschlussfinanzierungen einfach fehlen und der Weg zur Profitabilität nicht klar ist.
Ja, und weil das Niveau so hoch ist, auf dem diese
Kosten.
Firmen waren. Du hast ja irgendwie Unicorn after Unicorn und irgendwie auch teilweise mit sehr, sehr wenig Umsatz trotzdem riesengroßen Bewertungen. Und dann hast du auf der anderen Seite so Firmen wie Klarna, die haben eine Downround gemacht, also quasi eine niedrige Bewertung als die letzte von über 85%, ja, ist die Bewertung zurückgegangen, ja. Und da sind super Investoren drin. Sequoia hat jetzt die Runde gemacht. Aber das ist die neue Realität auch, ne? Und da muss man natürlich irgendwo auch gucken, was sind dann wirklich die Firmen, die auch das Backing haben, dann vielleicht auch mit einer Downround weiterzumachen. Und welche werden es halt nicht schaffen. Ne?
Vielleicht Downround einmal definiert ist eben, wenn du Geld aufgenommen hast zu einer Unternehmensbewertung zum Beispiel von 100 Millionen und dann sind die Leute alle reingegangen und jetzt merkst du, eigentlich willst du ja mit jeder Finanzierungsrunde deine Bewertung steigern und das geht eben nicht mehr und du nimmst plötzlich Geld für 50 Millionen Bewertung.
Genau, du machst genau das Gegenteil. Du nimmst quasi neues Geld aus zu einer niedrigeren Bewertung als die du hast. Und das ist erstmal ja natürlich nicht schön, aber am Ende, es geht ja darum.
Du bist
darum,
noch im Business.
Du bist im Business. The show goes on, ja. Also sozusagen, du kannst ja weitermachen und du kannst ja dann auch wieder daraus wachsen und dann auch wieder andere Bewertungen erzielen, hoffentlich.
Jetzt sind wir ja Optimisten und auch ja Überzeugungstäter. Also es wäre ja schlimm, wenn man jetzt sagen würde, alles, wofür man vorher gebrannt hat, Innovation und Gründertum und Unternehmertum made in Germany, gilt jetzt alles nicht mehr, weil jetzt gehen plötzlich wieder 9 aus 10 pleite. Puh, jetzt mache ich lieber wieder was anderes. So, es hat ja immer diese Marktbereinigungsphasen gegeben, ob es 2002 war, 2008 und dann sind riesengroße, tolle Unternehmen daraus entstanden. Wie denkst du, ist diese Krise im Vergleich zu den vorherigen? Also ist sie temporär und danach setzen sich aber die weiter durch, die einfach der Markt braucht und die ein Geschäftsmodell haben? Oder ist es anders diesmal?
Also wir gehen alle davon aus, dass die Krise temporär ist. Das Problem ist, wir wissen halt nicht genau, wie lang sie wird. Aber so die nächsten so 18 bis 24 Monate gehen wir schon davon aus, dass wir in einer Phase sind, die nicht einfach wird. Und trotzdem, wie du sagst, wir glauben ja alle total an Technologie, wir glauben an Innovation, wir glauben an Gründergeist, wir glauben an neue Ideen, die sich entwickeln. Und das ist am Ende, wir sind ja alle Berufsoptimisten, ne? Das heißt, wir müssen.
Schönes Wort.
Diese Krise, ja, die werden wir meistern, da werden auch tolle Sachen daraus entstehen. Und trotzdem muss man sich halt in der Krise, und deswegen finde ich auch diese Diskussion gut und diese Diskussion wichtig, muss sich natürlich anders verhalten, weil die Rahmenbedingungen haben sich einfach verändert, in denen Unternehmertum stattfinden kann. Und die werden jetzt auch erstmal die nächsten Monate so bleiben, weil wir einfach nicht wissen, wie geht das alles weiter.
Philipp, wir hatten letztens, Verena und ich, über die Arbeiterlosigkeit gesprochen. Also sowohl über das Buch als auch darüber, dass uns die Fachkräfte fehlen. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade in Berlin und in der Tech-Szene auch viele Layoffs. Also einfach, viele haben 10% der Menschen entlassen und so, weil wir Kosten sparen müssen alle. Das heißt, was rätst du denn jetzt so Gründern im Umgang mit ihren Mitarbeitern, was ja immer noch gerade im Startup die wichtigste Ressource überhaupt ist, die Menschen, weil wir Menschen machen das Unmögliche möglich sozusagen, was man im Startup noch mehr glauben muss als irgendwo anders. Was ratet ihr denen im Ist es ein War for Talent gerade oder ist es einfach, an Leute ranzukommen? Und was muss man tun, um die Richtigen zu gewinnen und zu halten? Also wie geht ihr an dieses Human Resource Thema gerade ran?
Also es ist ja beides. Ne? Das ist beides, ja auch das Schwierige. Ne? Auf der einen Seite muss ich irgendwie auf die Kosten achten und schauen, bin ich irgendwie gut aufgestellt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich die besten Leute finden, damit ich irgendwo auch den Erfolg hinbekomme, den ich mir vornehme. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein War for Talent. Der wird auch bleiben. Es wird immer große Konkurrenz geben und um gute Leute. Und trotzdem wird es jetzt auch gerade in der Phase, wird es auch Firmen geben, die sehr, sehr gute Leute gehen lassen müssen. Und die Art Gespräche habe ich gerade sehr, sehr oft leider mit Gründern gesagt, boah, jetzt muss ich hier irgendwie 10% rausnehmen und der ist eigentlich so gut und den habe ich gerade erst eingestellt, der konnte sich noch gar nicht beweisen. Mhm. Oder die hat irgendwo irgendwie Family und wie kann ich das machen? Die hat vielleicht irgendwie einen sehr sicheren, großen Arbeitgeber gekündigt dafür, dass sie zu uns als Startup kommt. Also da gibt es ja so viele so Konstellationen, die extrem hart sind. Ne? Und ich glaube, du musst als Gründer da auch irgendwo umsichtig mit umgehen und muss vor allen Dingen viel, viel kommunizieren, viel erklären, eng am Team sein und selbst wenn es mal so eine Situation gibt, wo man sich entscheiden muss, dass man das Team downsizen muss, dann muss man da das auf eine Art und Weise machen, die irgendwo menschlich ist, ne?
Ja, und was du immer, Lea, auch gesagt hast, wenn man diese Gespräche führt, dann eben auch dran denken, ganz viele andere suchen gerade genau diese Person, weil sie eben vielleicht gerade trotzdem noch im Einstellungsmodus sind, weil sie in einer anderen Industrie sind. Also schickt dann auch die Namen in die Runde, in eure Netzwerke, weil eigentlich suchen alle Fachkräfte und ich glaube, das ist dann eben das Mindeste, was man tun kann, zu sagen, ich stelle dich aber drei tollen anderen Gründerinnen oder Gründern vor, die könnten Bedarf haben.
Genau.
Und sag mal, Philipp, was unterscheidet so die richtig Top-Gründer von den Guten, sagen wir mal, die ihr auch habt? Also einfach, was machen die gerade in so einer Krisensituation, sag ich mal, emotional anders als die Okay-Gründer oder die auch guten Gründer, aber die halt nicht exceptional sind?
Ich glaube, die richtig Guten, die haben, und das fand ich auch extrem beeindruckend teilweise, wie schnell die reagiert haben und tatsächlich auch gesagt, okay, change of plans. So, das ist ein neues Umfeld, wir müssen es anpassen.
Ego
und
schneller
versuchen. Und dann am Ende, je radikaler oder je schneller ich handle und eben auch
und
so ein bisschen aus dieser Komfortzone
ist.
Rausgebe. Ja, genau. Und das ist ja hart, egal was ich mache, ob Strategie ändern, Kosten sparen und so weiter. Da hängt ja so viel dran. Und da glaube ich, da unterscheiden sich die sehr guten Gründerinnen und Gründer von den Guten, dass sie eben das irgendwie noch schneller realisieren und irgendwie umsetzen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Unternehmen gesprochen und auch die Unternehmen mehr, was die anders machen würden und auch wie ihr mit denen agiert. Merkst du das für dich in deinem privaten Verhalten auch schon? Also hast du angefangen, anders zu investieren, mehr zu diversifizieren, mehr Liquidität vielleicht zu halten, eure Kosten als Familie runterzuschrauben? Also ist natürlich jetzt eine persönliche Frage und du musst sagen, wie viel du davon beantwortest. Aber sozusagen mich interessiert trotzdem, hat das eine Auswirkung auf dich selbst schon?
Ja, schon. Also ich glaube, das eine ist, dass man sich vernünftig diversifiziert, ne, dass man einfach nicht irgendwo, also wir haben natürlich die letzten Jahre und fast mein gesamtes Geld ist irgendwie in Cherry drin oder in irgendwelchen anderen Startups. Ja. Also ich bin natürlich hoffnungslos.
Bei mir leider auch völlig
überallokiert und täglich.
Völlig überallokiert, ja.
Aber ich habe jetzt schon angefangen, wenn es mal eine Gelegenheit gibt, hier und da mal ein bisschen paar Chips vom Tisch zu nehmen, dass man das dann auch irgendwie überlegt und macht, auch wenn es vielleicht jetzt nicht zu dem Preis ist, von dem man irgendwie letztes Jahr noch dachte, hey, das Ding ist schon so viel wert, damit kaufe ich mir mal, weiß ich nicht, eine Wohnung, sondern so ein bisschen zu gucken, Liquidität jetzt zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? Weil es wird auch wieder Gelegenheiten geben, wo es gut ist, wenn man investieren kann. Ne? Und auch als Angel übrigens. Ne? Es gibt bestimmt ein paar Firmen im Portfolio, wo es sich vielleicht lohnt, jetzt sogar auch nochmal nachzulegen, gerade wenn vielleicht die Bewertung jetzt nicht ganz so verrückt ist, wie sie letztes Jahr gewesen wäre. Also insofern das so ein bisschen zu managen, finde ich auf jeden Fall richtig.
Und dazu mal eine Frage. Also ich frage jetzt auch für eine Freundin. Wenn man jetzt in so einen Venture Capital Fonds investiert ist und jetzt dachte man eigentlich, die 7, 8 Jahre, die ihr da investiert, sind jetzt vorbei und jetzt fließt das Geld mal langsam zurück. Welchen meine ich denn nur? Und jetzt fließt das gar nicht zurück.
Jetzt fließt es aber nicht. Und man hat selber auch Liquidität.
Gibt es eigentlich so einen Zweitmarkt für Venture Capital Anteile, wo eben jetzt Investoren, die sagen, ich habe aber gerade viel Liquidität und ich würde eigentlich gerne günstig bei Venture Capitalisten einsteigen in deren bisherigen Vintage-Fonds. Gibt es da so einen richtigen Zweitmarkt? Habt ihr da gerade vermehrt Anfrage? Wie ist das?
Gibt's, es gibt so einen Zweitmarkt oder Secondary Market, sagen wir. Den gibt es eigentlich, natürlich, den gibt es für Startups sowieso, aber den gibt es auch für Fonds. Der ist aber natürlich auch logischerweise mal abhängig vom Marktumfeld. Das heißt, wenn du jetzt in so einer Phase verkaufst, wirst du wahrscheinlich einen höheren Abschlag auf den Buchwert des Fonds hinnehmen müssen, als wenn du das irgendwie vor 6 Monaten gemacht hättest. Aber das gibt's. Also sozusagen, es gibt immer auch die Möglichkeit dann. Das Problem bei Fonds ist natürlich, sind extrem langfristig. Und das heißt, dein Einsatz, dein Investment ist immer relativ lange gebunden. Aber das ist bei Startups ja grundsätzlich so. Es gibt ja kaum einen Fall. Ich meine, Amorelli ging irgendwie relativ schnell. Ich weiß, wie lange habt ihr gebraucht?
5 Jahre.
5 Jahre, das ist wahnsinnig schnell.
Und ihr wart
schnell,
draußen nach 3. Also ihr wart
stimmt. Die Investoren konnten dann raus und dann sind dann bei ProSieben raus. Mhm. Das ist aber nicht die Regel. Die meisten Sachen dauern ja 7, 8, 9, 10 Jahre. Ne? Mhm. Und insofern.
Ja. Und sag mal, jetzt gibt's ja viele, die sagen, es ist so ein bisschen eine Zeitenwende. Ja, jetzt will ich das gar nicht völlig überhöhen, aber es wird schon so darüber gesprochen, dieses immer wieder auf Wachstum gehen und so weiter, Umsatz und Gewinn, ist das überhaupt noch der richtige Gradmesser? Und de facto versuchen wir ja alle eigentlich so ein bisschen Zukunft vorherzusagen oder irgendwie mit Unsicherheit umzugehen.
Also wir versuchen so viel wie möglich einfach von Experten uns Dinge anzuhören und dann natürlich uns irgendwie unseren eigenen Reim drauf zu machen. Aber ist auch klar, dass irgendwie keiner hat irgendwie die Kristallkugel aktuell.
Nee, die hat keiner und deswegen wird das, glaube ich, wirklich spannender, die nächsten 18 bis 24 Monate zu sehen, was passiert da. Und wie du ja auch gesagt hast, da sind ja auch dann bestimmt wirklich große Namen dabei, wo man gedacht hat, die sind too good to fail. Und jetzt sieht man eben, dass du das eben einfach immer erst sagen kannst, wenn Unternehmen dann auch wirklich sich langfristig am Markt etabliert haben. Aber, und das ist ja, glaube ich, unser aller Schlussappell, es gibt so viele Geschäftsmodelle, so viele Industrien, die einfach gebraucht werden für die Zukunft, auch allein um die Klimawende zu schaffen, denn allein nur mit unserer Verhaltensänderung wird das schwierig. Und insofern wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr die Stars auch weiterhin findet und dass ihr gegen andere VCs in den Runden auch zum Zug kommt, denn wir können nicht in den guten Zeiten immer sagen, Unternehmertum ist langfristig und Unternehmertum baut Dinge für die nächsten Generationen. Und wenn dann mal irgendwie kurzfristig die Hütte brennt, dann rennen alle weg. Also deswegen, we're here to stay. Und insofern sprechen wir hoffentlich noch sehr oft mit dir in der Zukunft, lieber Philipp.
Ja,
danke,
super,
dass
gerne.
Du da warst.
Hat mich gefreut.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Was bewegt dich?
Ja, ich habe heute ein Business- und Lebensthema, was mich bewegt. Meistens gehört ja das Business zum Leben dazu. Absolut. Und zwar hat mich das wirklich richtig ergriffen und tut's auch immer noch. Ich bin noch gar nicht fertig mit den Gedanken rund um das Thema. Ich habe letzte Woche Tamara Schenk getroffen zum Mittagessen, die du auch kennst. Du hast ja auf ihrer CoA-Konferenz gesprochen dieses Jahr. Und zwar ist das eine quasi HR-Karrieremesse, so OMR für HR, ein Festival, eine Karrierefestival für Frauen. Und das hat sie gegründet, CoA. Und das ist auch bewegend, aber was vor allen Dingen bewegend war, ist, sie hatte einen ganz schweren Schicksalsschlag letztes Jahr, und zwar im Dezember mit irgendwie 32 Jahren hat sie plötzlich einen Schlaganfall bekommen und ist ins Koma, war 4 Tage im Koma und musste danach quasi erstmal wirklich komplett wieder alles lernen. Also die komplette rechte Seite war gelähmt und sie hat seitdem laufen gelernt, sprechen gelernt, hat immer noch ganz starke Ausfallerscheinungen, hat das auch dokumentiert und ist damit jetzt an die Öffentlichkeit gegangen.
Mhm. Und das auf Instagram ist natürlich gerade, ne?
Ja, und das ist ja erstmal, jetzt haben wir letztes Mal auch mit Frank gesprochen über Branding und so, das ist ja, du hast eine starke Positionierung zu einem Business-Thema, weil es dir wichtig ist, ja, Karrieremessen für Frauen. Und dann dich zu entscheiden mit so einem verletzlichen, tiefen, emotionalen, sensiblen Krankheitsthema.
Ja, was auch noch nicht abgeschlossen
Thema,
ist, ne?
Was, wo sie noch voll drin ist, rauszugehen, ist erstmal einfach unfassbar mutig. Und dann hat mich das so bewegt, weil ich ja zum einen auch selber schon echt Herausforderungen hatte und auch noch habe, sozusagen gesundheitlich, habe ich auch schon ab und zu ja mal angesprochen, aber sind hier kein Thema, ist ja ein Business-Podcast ein Glück.
Ja, und, aber sind halt auch echt sind tiefgreifend, auch ne? Ist halt sind nicht so, ja, Lea hat gerade mal ein bisschen Knieschmerzen, sondern sind ja richtig lebensverändernd.
Also die gibt's auch, aber da gibt's auch andere und die kennt auch mein ganzes Umfeld, kennt die. Aber ich habe das halt auch schon im Freundeskreis einfach erlebt. So das erste Mal vor, was war es, so 5 Jahren circa, da ist eine Freundin von mir schwer erkrankt. Und ich habe damals, und das wollte ich eigentlich sagen, das Buch von Sheryl Sandberg gelesen, Option B. Und die hat ja ihren Mann verloren mit 2 kleinen Kindern, ganz überraschend im Urlaub. Und hat dann darüber ein Buch geschrieben. Und auch da habe ich schon gedacht, wie krass, das ist die COO von Facebook. Die hat so eine klare Positionierung, ist eine Geschäftsfrau. Und jetzt schreibt die über das Schlimmste, was ihr in ihrem Leben widerfahren ist. Mhm. Option B und wie sie mit der Trauer umgeht und wie sie bewältigen kann. Und erstmal fand ich das so beruhigend. Und das ist bei Tamara jetzt auch so, dass man merkt an der Stimme, dass mich das so mitnimmt, dass wir uns das trauen. Also, dass einfach das Teil des Lebens sein darf.
Auch Teil der Wirtschaftswelt.
Auch Teil der Wirtschaftswelt und Teil der Realität einfach. Ja. Und das ist nicht mehr dieses, das passt aber jetzt nicht oder darüber redet man
zu
nicht.
Persönlich.
Im Gegenteil.
Ja.
Genau, wir sind Menschen und dazu gehört das. Und gerade bei solchen Leuten inspiriert einen das so sehr oder die haben so schlaue Gedanken, dass man selber einfach mit den Herausforderungen, die man im eigenen Leben hat, besser umgehen kann. Mhm. Und ich weiß heute noch, dieses Buch ist ein wundervolles Buch für alle Menschen, die einfach nicht nur jetzt, also Angehörige sind, aber auch nicht nur, wo irgendwie jemand gestorben ist oder wirklich was Schlimmes, Krebs oder Schicksal oder Schlaganfall hat oder so, sondern einfach mit den, so wie geht man mit wirklich starken Herausforderungen um? So mit wirklich tiefen Herausforderungen, auch bei Freunden. Und ich fand da ganz viele Punkte spannend dran. Und einer war, den habe ich mir gemerkt, quasi, man sagt doch ganz oft, meld dich, wenn du was brauchst. Mhm. Aber in den Fällen meldet man sich nicht, wenn man was braucht.
Nein, natürlich
nicht. Weil einem geht's hundselend. Ja. Und das heißt, anstatt zu sagen, meld dich, wenn du was brauchst, ich bin da, einfach da zu sein und irgendwas zu tun. Also Sheryl Sandberg sagte so, mach irgendwas. Es ist eigentlich ganz
egal.
Stell
Essen vor die Tür, bring Geschenke, bring Blumen.
Genau. Schreib einen Brief, bring Blumen, Schokolade. Es ist egal. Aber irgendwie zeigen, ich bin da, anstatt zu sagen, wenn du dich, weil das dann so die Burden wieder zu der Person,
nein,
die eh schon gerade eine Schwierigkeit hat, rübergibt. Und die meldet sich ja nicht, die hat gerade was ganz anderes zu tun.
Ja.
So dann, was ich auch total schön fand, ach so, und das hat dazu geführt, dass ich mich bei Tamara gemeldet habe, weil ich so dachte, wir sind gar nicht so eng, darf ich mich überhaupt melden? Und dann dachte ich, weißt du was, wenn ich mich nicht melden soll, dann würdest du mir schon
sagen. Nein
sagen.
Ja.
Und ansonsten kann man es einfach anbieten und da sein, wenn man halt das Bedürfnis dazu hat. Und die andere Person nimmt es an oder nicht. Ich habe sie übrigens auch gefragt natürlich, ob ich das hier sagen kann. Und was ich auch total toll fand, ist, in diesem Schmerz Menschen nicht allein sein, sondern zu sagen, wir schaffen das zusammen. Und was ich so krass fand, den Einsatz, den Sheryl Sandberg gesagt hat, sie sagte so, ich will Dave zurück und so weiter. Und dann hat eine Freundin von ihr gesagt, Option A is not available. So let's just kick the shit out of Option B. Und das habe ich bei Tamara so sehr auch wieder gesehen. Dieses so, es ist jetzt, wie es ist. Und ich werde das Allerbeste daraus machen. Und ich werde komplett gesund. Und ich hänge mich so rein. Und ich finde es so schön, dass das Teil unserer, in Klammern, Wirtschaftswelt ganz offen sein darf.
Ja, und Sheryl Sandberg hat ja auch gerade noch mal geheiratet und ist nicht mehr COO von Facebook oder Meta. Also das Leben geht weiter.
Meine Frage an.
Hallo Verena, hallo Lea, hier ist Vincent. Mir ist in den letzten Folgen nochmal aufgefallen, wie motiviert ihr immer wirkt. Und da kam bei mir die Frage auf, wie motiviert ihr euch eigentlich selbst und wie motiviert ihr andere?
Ja, das finde ich eine schöne Frage, denn das ist ja schon ein Riesenthema. Wie motiviert man sich immer wieder und vor allen Dingen auch bei den Themen, die einen auch manchmal nicht so viel Spaß machen? Und ich fange mal vielleicht an, wie motiviere ich mich selber? Also, wenn ich motiviert bin, das lasse ich jetzt mal aus, dann ratter ich da einfach nur so runter. So. Und an den Tagen, wo die Tasks schwerer sind, wo ich schon lange was vor mir herschiebe, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich da rangehen soll, da baue ich mir so Sprints. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich dann einfach sage, so, jetzt eine halbe Stunde Zeit für diese E-Mail. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um diesen Text zu schreiben. Ich darf jetzt bis 11.30 Uhr nichts anderes machen, als dieses Buch zu lesen oder so. Und dann schreibe ich mir das so richtig auf und setze einen Timer und dann mache ich mir so Noise-Canceling, Ohrwürmer, hätte ich fast gesagt, so Kopfhörer in die Ohren und dann ist Ruhe im Karton und dann wird das abgearbeitet. Und manchmal mache ich mir auch so geile Kinderspielbrücken aus, wenn ich das jetzt schaffe, darf ich mir ein Eis kaufen gehen. Oder wenn ich das jetzt schaffe, darf ich einen Kinderriegel essen. Also das wenn es so richtig schlimm ist. Und andere motiviere ich eigentlich am liebsten, und das wäre jetzt auch mal von mir selber weg sozusagen extrahiert, indem du in Vorleistung gehst. Also ich folge am liebsten anderen und bin motiviert, was mit denen zusammen zu reißen, wenn ich das Gefühl habe, die brennen selber. Und die arbeiten ordentlich daran und die sind Feuer und Flamme. Ich tue mich schwer mit Führungskräften oder Leuten, die sagen, wir haben jetzt eine Deadline, wir müssen jetzt alles geben bis Freitag. Und dann habe ich aber so das Gefühl, die ziehen nicht mit. Also deswegen nehme ich mich da immer wieder in die Pflicht, so Leading by Example zu machen und wirklich voll Teil des Teams zu sein und nicht zu sagen, ihr anderen jetzt sprinten bis Freitag und ich habe gerade mal Pause. Und das haben wir auch schon oft gesagt, bring da Energie rein, ja? Also begeister die Leute, sag ihnen, warum das jetzt wichtig ist, was wir dann für ein Ergebnis haben, wie wir das kommunizieren, wie sie auch nach außen Teil davon sind, damit man auch nicht das Gefühl hat, man ist da so Arbeitsfleißbienchen und liefert dann irgendwas ab und für den oder die ist das dann super, sondern dass man so das Gefühl hat, das war ein Teamerfolg und da hatte man richtig Bock mitzumachen.
Und ich finde, das ist sowas von wahr. Es gibt ja von dem Autor von Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry oder wie auch immer man so spricht, mein schönes Französisch, gibt es ja dieses wundervolle Zitat: If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea. So und ich finde, das kann man sich so richtig vorstellen. Ja, dieses so, du musst ihnen Lust machen auf dieses Abenteuer, auf dieses Meer, auf dieses Tiefe, auf das, was da kommen wird und so. Und ich finde, das passt gut zu der Folge, die wir auch mit Frank aufgenommen haben. Dieses wofür? Also, wofür machen wir das eigentlich? Und das muss die Menschen, die mit dir arbeiten, irgendwie auch bewegen. Das muss ein Teil ihrer Identität sein oder dessen, was sie in ihrem Leben so erreichen wollen.
Ja, und ist deine krasse Verantwortung als Motivator, ne? Das klar zu machen.
Ja. Ja, absolut. Und da auch zu gucken, wo ist der Connect? Die müssen nicht alle genau so dein Thema haben, aber die müssen Teile davon haben, die sie zu ihrem eigenen Thema machen und verstehen, was ihr Beitrag auch an dem ganzen Großen ist. Weil dann hat man auch Spaß daran. Und ich finde, wenn man es dann noch schafft, diese Menschen so einzusetzen, dass die quasi ihre Stärken ausleben dürfen in dem Beitrag, dann schaffst du es wirklich, dass einfach alle an einem Strang ziehen, dass alle motiviert sind. Und ich bin schon so jemand, der auch in einem Feedback-Gespräch, wir machen ja ganz, ganz viel Feedback mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Und da reden wir jedes Mal darüber, was nervt dich gerade? Was sind Themen, die dich richtig nerven, die dich richtig Energie kosten? Was willst du überhaupt nicht machen? Und jedes Mal gucken wir uns die an und schauen, wie kriegen wir die wegautomatisiert? Entweder sind sie bei der falschen Person, also jemand anders muss sie machen, oder es gibt Teile, die kannst du automatisieren und die sollte einfach gar keiner machen. Mhm. Und für mich selber ist es so, dass ich dir da ganz ähnlich bin. Ich baue mir auch so komische Eselsbrücken und so kleine Krücken, dass ich Sachen schaffe. Wenn ich auf Sachen Lust habe, mache ich das so, ich will dann und dann live gehen mit meiner Gründung jetzt und dann zieht mich das schon genug. Da muss ich gar nicht mehr tun. Da habe ich dann Bock, da mache ich Nachtschichten und so.
Das ist auch eine ganz automatisch. Ja.
Aber ich habe richtig viele Sachen wie Reha gerade und so ein Blödsinn, das ich überhaupt nicht gern mache, wo ich mich so gegen wehre, wo ich richtig kämpfe jeden Tag. Und da mache ich es einfach total banal. Ich habe mir jetzt wieder die 15. quasi so Habit-App runtergeladen. Also diese Gewohnheitstracker-Apps, gerade nutze ich Onrise. Keine Ahnung, ob die besonders cool ist oder nicht, aber sie funktioniert gerade noch. Und dann mache ich einfach dieses bescheuerte Abhaken. Also ich habe mir da meine Ziele aufgeschrieben und jeden Tag hake ich es einfach
ab, ob ich es gemacht habe
oder nicht. Und genau, und das funktioniert irgendwie auch.
Das war sie schon wieder, unsere neue Folge. Und was uns wirklich wichtig ist, ist, dass alles, was ihr uns schickt, wird hier gelesen von Lea und mir. Wir antworten auch meistens und wir nehmen uns das wirklich zu Herzen. Und das
leider nicht immer. Wir schaffen es echt nicht immer. Ja, manche rutschen durch. Aber wir sind da schon sehr gut.
Nee, wir sind da schon gut. Ich setze dich auch nicht immer CC. Also vielleicht weißt du auch gar nicht, wie viel ich antworte. Und das Spannendste überhaupt, was sich hier ergeben hat, wir haben ja in der zweiten Staffel mal über Estland gesprochen, Lea. Da hast du ja dich so positiv ausgelassen darüber, wie digital dieses Land ist und wie weit die vorangeschritten sind bei vielen Themen. Und da hat sich dann tatsächlich danach eine tolle Gründerin gemeldet, die da totaler Local ist. Und die hat jetzt Lea, Philipp und mir, den haben wir auch noch eingepackt, einen zweitägigen Knallertrip nach Tallinn im November kuratiert. Und das finde ich einfach unfassbar toll, liebe Lilly. Wir freuen uns schon riesig, haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Aber da seht ihr mal, was aus diesem Podcast und euren Zuschriften und so weiter alles werden kann. Und deswegen auch vielen Dank für die ersten Vorschläge für unser neues Cover. Da sind schon einige eingegangen. Keep them coming. Also wir sind sehr gespannt und haben ja noch ein bisschen Zeit. Und schickt uns auch wieder eure neuen Fragen aus der Community, denn das macht wirklich jedes Mal Spaß, da auszuwählen, was wir diesmal beantworten wollen. So, und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Von Helmut Schmidt. In der Krise beweist sich der Charakter.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.